Viele Christen kennen einzelne Verse aus dem Römerbrief über Rechtfertigung, Errettung oder das Leben im Geist, aber nur wenige sehen die große Linie, die alles zusammenhält. Hinter den vielen Themen steht ein gewaltiger Gedanke: Gott hat einen ewigen Plan mit gefallenen Menschen, die schuldig, innerlich verdorben und seiner Herrlichkeit beraubt sind. Gerade sie will er nicht nur retten, sondern als Söhne gewinnen, verwandeln und zu einem Leib zusammenfügen, der Christus sichtbar macht. Gottes Grundgedanke: aus Sündern Söhne und einen Leib formen. Der Römerbrief setzt mit einer ernüchternden Diagnose ein: die Menschheit steht schuldig vor Gott, unabhängig von Herkunft, Moralniveau oder religiösem Bemühen. Doch hinter dieser ernsten Enthüllung steht kein kalter Richter, sondern ein Gott mit einem tiefen Vorsatz. Er betrachtet gefallene Menschen nicht nur als Übeltäter, die begnadigt werden müssen, sondern als Rohmaterial für etwas Herrliches. Aus solchen, die keinen Unterschied machen und alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes ermangeln, will er Söhne formen, die seine Herrlichkeit tatsächlich widerspiegeln. Vergebung ist dafür notwendig, aber sie ist nicht das Ziel, sondern die Tür. Das eigentliche Anliegen Gottes ist, sein eigenes Leben mitzuteilen und Menschen innerlich in eine neue Art von Beziehung hineinzunehmen. Der Grundgedanke dieses Buches ist, dass Gott aus Sündern Söhne macht, um einen Leib für Christus zu bilden, damit er ausgedrückt werden kann. Wir Sünder sind das Grundmaterial, das Gott benutzt, um viele Söhne für sich selbst hervorzubringen. Paulus empfing eine Offenbarung von Gottes ewigem Plan, Gottes ewigem Vorsatz. Gottes ewiger Plan ist, viele Söhne für sich selbst hervorzubringen, und zwar durch sich selbst als ihr Leben. Johannes fasst dieses Wunder in schlichten Worten: so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die in seinen Namen hineinglauben. Gott begnügt sich nicht mit einer äußeren Versöhnung, er zeugt Kinder. Wer an Christus glaubt, bleibt nicht auf der Stufe eines begnadigten Schuldners stehen, sondern wird in Gottes Familie hineingeboren, Bruder des Erstgeborenen. Damit weitet sich der Horizont des Römerbriefes. Die Rechtfertigung des Einzelnen ist ein Teilstück in einem viel größeren Bild. Der lebendige Gott verfolgt einen ewigen Vorsatz, in dem viele Söhne gemeinsam etwas darstellen, das über ihre Einzelgeschichten weit hinausgeht. Darum endet der Gedanke Gottes nicht bei einer Vielzahl einzelner geretteter Personen. Der Römerbrief führt von den Kapiteln über Schuld, Gnade und Leben zu den Kapiteln über Leib, Gaben und Miteinander. Aus den von Gott geborenen Söhnen wird ein einziger Leib, in dem Christus Ausdruck findet. In Römer 12 erscheint diese Wirklichkeit sehr nüchtern und zugleich tief: viele Glieder, ein Leib, verschiedene Funktionen, ein Leben, voneinander abhängig und miteinander verbunden. Gott sucht keine Ansammlung isolierter Frommer, sondern einen organischen Leib, der Christus sichtbar macht, konkret, vor Ort, mit Namen und Gesichtern. Wer sich so im Licht des Römerbriefes sieht, beginnt seine eigene Geschichte neu zu deuten. Vergangene Verirrungen und offenbare Sünde bleiben nicht verharmlost, doch sie erscheinen nicht mehr als das letzte Wort. Gott erweist sich als der, der gerade aus verlorenen Menschen ein Haus der Söhne und einen Leib für Christus baut. Das schenkt stille Ehrfurcht und zugleich Zuversicht. Auch wenn vieles im eigenen Leben noch unfertig wirkt, trägt die Gewissheit: ich bin nicht nur Empfänger von Vergebung, sondern Teil eines göttlichen Vorhabens, das weit über mich hinausgeht und doch mein ganzes Sein würdigt und einbezieht. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die in seinen Namen hineinglauben. Wer den Römerbrief von Gottes Grundgedanken her liest, entdeckt darin keine abstrakte Lehrschrift, sondern eine Geschichte des Herzens Gottes. Die Verse über Schuld und Gnade, Fleisch und Geist, Gesetz und Leben ordnen sich ein in den einen großen Zug: Gott macht aus Sündern Söhne und fügt sie zu einem Leib zusammen. In diesem Licht erhält das eigene Leben einen tiefen Sinn, der über Erfolg und Scheitern, über geistliche Höhepunkte und Tiefpunkte hinausreicht. Die innere Ruhe wächst, wenn klar wird: Gott arbeitet nicht nur an meinen Fehlern, er verfolgt einen Vorsatz mit meiner Person. Und zugleich entfaltet sich eine neue Wertschätzung für die Geschwister, denn sie sind nicht bloß Mitreisende, sondern mit mir zusammen das Material, aus dem Gott sich einen Leib für Christus bildet. In dieser Perspektive wird der Alltag zur Werkstatt Gottes, verborgen und spektakulär, aber getragen von einem ewigen, liebevollen Plan. Die vollständige Errettung, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Herrlichkeit. Die Not des Menschen, wie sie der Römerbrief zeichnet, reicht tiefer als einzelne Fehltritte. Paulus beschreibt eine dreifache Misere: wir begehen sündige Taten, wir sind als Personen zu Sündern konstituiert, und wir fehlen in Bezug auf das, wozu wir geschaffen wurden, die Herrlichkeit Gottes. Denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Sünde ist demnach nicht nur ein Problem des Tuns, sondern des Seins und des Ausdrucks. Statt Gott und seine Schönheit wiederzuspiegeln, bringen wir uns selbst, unsere Verzerrungen, unsere gebrochene Selbstbezogenheit zum Ausdruck. Eine bloße Korrektur des Verhaltens reicht hier nicht aus, auch eine einmalige Amnestie könnte diesen inneren Zustand nicht verändern. So sind wir in unserem Verhalten sündig, und in unserem Sein sind wir zu Sündern gemacht. Außerdem mangeln wir auch der Herrlichkeit Gottes. Gottes Herrlichkeit ist Gott selbst, zum Ausdruck gebracht. Immer wenn Gott zum Ausdruck gebracht wird, wird Herrlichkeit gesehen. Wir wurden von Gott in seinem Bild geschaffen, damit wir seine Herrlichkeit zum Ausdruck bringen. Aber wir haben gesündigt. Jetzt bringen wir statt Gott die Sünde und unser sündiges Selbst zum Ausdruck. Daher mangeln wir der Herrlichkeit Gottes. Gottes Antwort ist darum eine vollständige Errettung, die alle drei Ebenen umfasst. Zunächst stellt er unsere Schuldfrage in seiner Gerechtigkeit klar. In Christus, dem Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, wird die Rechnung beglichen. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Vor Gott stehen wir nicht mehr als nackte Schuldner, sondern wie der heimgekehrte Sohn mit einem neuen Gewand bekleidet. Diese Gerechtigkeit ist nicht das Ergebnis unseres Bemühens, sie wird uns angerechnet, wir werden gerechtfertigt. Doch damit bleibt Gott nicht stehen. Seine Gnade geht weiter, vom Gerichtssaal ins Innere des Menschen. In einem weiteren Schritt teilt Gott seine eigene heilige Natur mit. Heiligung im Römerbrief ist mehr als eine veränderte Etikette, sie bedeutet, dass Gottes Leben in uns einzieht und beginnt, unser Wesen zu durchdringen. Was Gott in der Rechtfertigung über uns ausspricht, gestaltet er in der Heiligung in uns aus. Das ist ein Weg, kein Augenblick, Wachstum im Leben bis zur Reife, ein allmähliches Durchtränktwerden mit dem göttlichen Element. Während dieser Prozess vorangeht, beginnen alte Reaktionsmuster zu weichen, neue Empfindungen entstehen, andere Prioritäten nehmen Gestalt. Die Heiligkeit Gottes wird nicht als fremde Strenge empfunden, sondern als inneres Licht und neue, stille Freude. Schließlich führt Gott diejenigen, die er gerechtfertigt und geheiligt hat, in seine Herrlichkeit hinein. In Römer 8 lenkt Paulus den Blick auf das Ziel, die einst verlorenen Sünder werden als Söhne Gottes offenbar und treten ein in die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Dort ist nichts mehr von der Enge unserer alten Natur, nichts von der Last der Sünde, nichts von der Dunkelheit des alten Selbst. Stattdessen leuchten Menschen mit einer Herrlichkeit, die nicht ihre eigene ist, sondern die Ausstrahlung des Gottes, der in ihnen wohnt. Wer die vollständige Errettung so betrachtet, erkennt, Gott restauriert nicht nur, was zerbrochen ist, er führt in einen Stand, der weit über das hinausgeht, was der Mensch aus sich selbst je hätte erreichen können. Am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte: siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die vollständige Errettung, wie sie der Römerbrief entfaltet, öffnet einen weiten Horizont für das persönliche Glaubensleben. Wer sie erfasst, betrachtet Sünde nicht mehr nur als einzelne Verfehlung, sondern erkennt darin ein tieferes Problem des Herzens und zugleich eine noch tiefere Antwort Gottes. Gerechtfertigt zu sein, nimmt die Angst vor dem Gericht, geheiligt zu werden, gibt dem Alltag einen Sinn als Ort der leisen Verwandlung, auf die Herrlichkeit hin unterwegs zu sein, schenkt Hoffnung, die über alles Sichtbare hinausreicht. So kann ein Leben entstehen, das nicht von ständiger Selbstbeobachtung geprägt ist, sondern von Vertrauen in den Gott, der begonnen hat, gerecht zu sprechen, zu heiligen und zu verherrlichen. In dieser Gewissheit wächst Mut, auch dunkle Bereiche des eigenen Lebens ins Licht Gottes zu stellen, im Vertrauen darauf, dass er nicht bloß richtet, sondern rettet, gründlich, liebevoll und bis zum Ziel. Geliebt im Herzen Gottes, Gewissheit und Leben im Leib Christi. Wenn der Römerbrief in seinen mittleren Kapiteln den großen Bogen von der Rechtfertigung zur Verherrlichung spannt, öffnet sich zugleich ein Blick in das Herz Gottes. Hinter all den Lehren über Sünde, Gesetz, Geist und Leben steht eine Liebe, die nicht erst im Moment unserer Bekehrung eingesetzt hat. Paulus beschreibt sie als einen Strom, der in Gottes Erwählung und Vorherbestimmung beginnt, durch alle Widerstände hindurchfließt und bis zur zukünftigen Herrlichkeit reicht. Darum kann er sagen, dass diejenigen, die Gott liebt, auch verherrlicht werden, so gewiss, dass er es in der Vergangenheitsform formuliert. Diese Liebe ist kein wechselhaftes Gefühl, sondern der tragende Grund, auf dem Gottes ganzes Handeln mit uns ruht. Der Tag unserer Verherrlichung wird die Zeit der Offenbarung der Söhne Gottes sein. Zu jener Zeit werden wir alle in die Freiheit der Herrlichkeit Gottes eingehen. Dann wird es keine Knechtschaft, Begrenzung, Niedergeschlagenheit oder Unterdrückung mehr geben. Stattdessen werden wir völlige Befreiung genießen und mit Gottes Herrlichkeit leuchten. Johannes fasst das Zeugnis Gottes knapp zusammen, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Ewiges Leben ist der konkrete Ausdruck dieser Liebe, es ist Gottes eigene Lebensweise, uns mitgeteilt in Christus. Wer den Sohn hat, hat dieses Leben, und damit hat er Anteil an der unerschütterlichen Liebe, mit der Vater den Sohn liebt. Darin liegt die eigentliche Gewissheit des Glaubenden, sie ruht nicht auf der Stabilität des eigenen Empfindens, sondern auf der Treue Gottes, der beschlossen hat, sich selbst mit uns zu teilen. Nichts, was uns zustößt, ist stark genug, diese Liebe zu lösen, alles, was geschieht, wird von ihr umfangen. Diese Liebe wirkt jedoch nie isolierend, sondern bündelt Menschen. Wer von Gott geboren ist, wird hineingestellt in eine Geschwisterschaft. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott gezeugt worden, und jeder, der den liebt, der gezeugt hat, liebt auch den, der von ihm gezeugt worden ist. Der Römerbrief zeichnet das in seinen letzten Kapiteln nach, aus unterschiedlichsten Hintergründen, Juden und Nationen, Starke und Schwache, Männer und Frauen, Hausgemeinden und Einzelne, formt Gott ein gemeinsames Leben. Die Liebe, die uns vor Gott gewiss macht, wird praktisch, indem sie uns füreinander öffnet, Grenzen überwindet und Raum schafft für das Miteinander im Leib Christi. So wird die Lehre vom Leib Christi im Römerbrief nicht zu einem abstrakten Bild, sondern zu einer erlebbaren Realität. Wo Christen ihre Sicherheit in Gottes unverrückbarer Liebe finden, müssen sie sich nicht mehr selbst verteidigen oder profilieren. Gaben können ohne Konkurrenz entfaltet werden, Unterschiede verlieren ihren trennenden Charakter, Schwächen werden nicht mehr Anlass zur Verachtung, sondern zur Fürbitte. Die Liebe, die uns hält, wenn wir fallen, trägt auch den anderen, der kämpft. In dieser Atmosphäre wird der Leib Christi ein gelebter Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, nicht spektakulär, aber tief. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott gezeugt worden, und jeder, der den liebt, der gezeugt hat, liebt auch den, der von ihm gezeugt worden ist. Gottes Liebe, wie sie im Römerbrief sichtbar wird, ist mehr als ein Trostwort für schwierige Stunden. Sie ist der Grundton, der allem vorausgeht, was Gott an uns tut, und allem folgt, was wir erleben. Diese Liebe schenkt Gewissheit, ohne uns zur Selbstzufriedenheit zu verleiten. Wer getragen ist, kann sich ehrlich seinen Schwächen stellen und zugleich anderen Raum geben, unvollkommen zu sein. So wächst ein Klima, in dem der Leib Christi nicht Idealkonstruktion bleibt, sondern gelebte Gemeinschaft wird, mit Ecken und Kanten, aber durchzogen von einem tiefen Vertrauen in den Gott, der liebt und vollendet. In dieser Perspektive wird auch das Miteinander der Gläubigen Teil der großen Geschichte Gottes. Er sammelt Geliebte, gewiss in seiner Hand, und fügt sie zu einem Leib zusammen, der schon jetzt etwas von der kommenden Herrlichkeit ahnen lässt. Vater, wir danken dir, dass dein Herz nicht bei unserer Schuld stehen bleibt, sondern uns als deine geliebten Söhne gewinnen und in den Leib Christi einfügen will. Du hast uns mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet, du durchdringst uns mit deiner Heiligkeit und du führst uns in deine kommende Herrlichkeit hinein. Stärke unser Vertrauen in deine Liebe, wenn wir unsere Schwachheit sehen, und lass uns innerlich gewiss ruhen, dass du dein Werk vollenden wirst. Erneuere in uns die Sicht, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern Glieder eines Leibes, berufen, gemeinsam Christus auszudrücken. Möge deine Liebe unsere Herzen festmachen, unsere Gemeinschaft prägen und uns auf den Tag vorbereiten, an dem deine Söhne in Herrlichkeit offenbar werden. Amen.